Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, heute im Real Hope Talk habe ich einen ganz besonderen Gast. Wir kennen uns schon ewig, haben aber eigentlich gar nicht so viel zu tun. Heute bei mir Silvia Faug, eigentlich Deutschlands bekannteste Liebeskummer-Coachin. Und macht aber nicht nur Liebeskummer, sondern macht auch Beziehungscoaching. Und ich habe mit ihr eine große Gemeinschaft. Wir hören gern die gleiche Musik. Und einer unserer absoluten Lieblingsfilme ist Herr der Gezeiten. Nur für die, die es jetzt vielleicht auch mal gucken wollen. Silvia, schön, dass du heute da bist.
Guten Morgen und vielen Dank für die zauberhafte Einladung.
Sehr gut, sehr gut. Weißt du, was wirklich toll ist? Ich habe ja schon viele, viele Gäste gehabt und natürlich kann nicht jeder mit jedem Thema irgendwas anfangen, wenn es bei ihm nicht gerade so auf der Tonspur ist. Ja. Was bei deinem Thema wahnsinnig gut ist, jeder von uns hatte schon Liebeskummer. Jeder von uns hatte schon Probleme, Beziehungsprobleme und du bist jemand, der kann einem helfen.
Ja, Gott sei Dank. Also das hat mich ja selber auch erstmal einen ganz schweren Liebeskummer gekostet, um überhaupt auf die Idee zu kommen, so eine Praxis zu eröffnen. Ich hatte diese Praxis schon in Hamburg, damals lebte ich ja in Hamburg, und hatte einen ganz schweren Liebeskummer. Und nach einem Jahr, ich wurde 50, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass Erwachsene so auf der Erde liegen, nur weil jemand anderen dass man verlassen wird von jemandem, der einen nicht mehr will. Und dann habe ich meine Praxis gedreht und habe einfach meine Praxis als Liebeskummerpraxis bezeichnet und mir im Laufe der Jahre ein Konzept selber erbastelt mit Hilfe der Klienten. Man lernt ja an seiner Arbeit, das kennst du ja auch. Wir werden ja nicht geboren und sagen, ja, das ist jetzt die Idee, sondern die Ideen entwickeln sich ja. Und allalong habe ich jetzt schon 60 Kollegen ausgebildet zu diesem Thema.
Wahnsinn. Und wir halten fest, für die, die jetzt mitrechnen wollen, du hattest vor 5 Jahren
Ja, ich hatte mich versprochen, genau.
Genau, vor 5 Jahren hattest du diesen schlimmen Liebeskummer.
Damals mit 20, ne?
Du, versuch mir doch mal als jemanden, der Realschulabschluss hat, was ist Liebeskummer?
Liebeskummer ist das Schlimmste, was man erleben kann. Liebeskummer ist Trauerarbeit. Das ist ähnlich, wenn jemand stirbt, ist er ja auch einfach weg. Gibt ja keine Möglichkeit, ihn mehr zurückzukriegen. Und Liebeskummer löst in dir ja aus, ich werde nicht gewollt, ich bin verlassen, ich bin es nicht wert. Das ist ja das Allerschlimmste. Da bricht ja das ganze Selbstwert zusammen, egal ob Mann oder Frau, ist völlig egal. Und was habe ich falsch gemacht, dass ich verlassen wurde? Was ganz oft gar nicht so ist. Oft möchte jemand ohne uns jetzt ein anderes Leben leben, wo wir nicht dazugehören sollen. Weißt du aber nicht, wenn du im Kummer bist. Und ganz schlimm ist eben, dass der Liebeskummer nicht nur im Gehirn stattfindet. Er löst ja ein Stoffwechselproblem aus, der Liebeskummer. Das weiß ja kein normaler Mensch. Und dieser Stoffwechsel, dieses Problem, löst ja dann alle möglichen Krankheiten aus. Ob das Migräneanfälle sind, ob das Dauerdurchfall ist, Herzschmerzen, geht bis das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, Broken Heart Syndrom ist auch anerkannt mittlerweile in Deutschland, diese Krankheit. Das ist der Herzinfarkt, aber er ist nicht körperlich, er kommt aus dem Kopf, aus der Seele.
Ja. Das steht hier auch bei mir, was ich so mit beschäftigt habe, was macht es im Grunde mit dem Körper und was macht es mit dem Gehirn? Weil ich kenne das so, wenn ich Probleme habe, dann liege ich ja oft nachts wach und nachts sind Probleme sowieso immer schlimmer.
Grauenvoll.
Mein Kopf hört nicht auf. Ja. Mein Kopf hört nicht auf zu denken.
Genau.
Also ich kann auch nichts machen, dieses zu unterbrechen. Kannst du einem helfen, das zu unterbrechen?
Ja, das ist immer die große Frage, wenn die Leute zu mir kommen, haben sie eine Tablette, damit es endlich aufhört? Das ist ja der Wunsch, du möchtest, dass es aufhört. Und natürlich kann ich das nicht. Aber in diesen gemeinsamen Gesprächen, in dieser gemeinsamen Arbeit, kann man vieles auflösen. Zum Beispiel, wie ich vorhin schon erwähnte, wenn man verlassen wird, denkt man immer, man hat etwas falsch gemacht. Das muss es gar nicht sein. Und in den Gesprächen kommt ja raus, was war falsch. Kleines Beispiel, ich hatte mal einen männlichen Klienten, übrigens habe ich hauptsächlich Männer, das finde ich total witzig. Ich werde ja von meiner Freundin Marion immer die Männerflüsterin genannt. Ich hatte mal einen Mann, der saß hier völlig verstört und sagte zu mir, er wäre plötzlich von seiner Frau und den drei Kindern verlassen worden. Das war seine Wahrnehmung, sie ist plötzlich gegangen mit drei Kindern. In den Gesprächen kam raus, seit 3 Jahren hat diese Frau geredet. Er hat es nicht wahrgenommen.
Ja.
Und das merkst du aber nicht, wenn du mit dir alleine diese Probleme kaust, nachts, wie du ja gesagt hast, hauptsächlich nachts. Das heißt, in der Ruhe dreht sich mein Gehirn. Oft muss auch ein Arzt hinzugezogen werden und es muss auch mal ein Schlafmittel genommen werden.
Ja. Gibt es Gruppen, die es besonders hart trifft? Also es gibt ja so, kannst ja vielleicht Menschen so ein bisschen kategorisieren oder so. Gibt es da welche, wo du weißt, der kommt durch die Tür rein, du siehst ihn, du hast ja schon Menschenkenntnis und sagst so, Mensch, oh, dem geht's bestimmt so richtig scheiße. Und gibt es dann auch welche, die das so zwar zu dir kommen, aber wo du merkst, so die verputzen das easy irgendwie. Das kriegt man schnell hin.
Nein, also das passiert bei mir gar nicht, denn jemand, der zu mir kommt, der hat ja schweren Liebeskummer. Das Einzige, was bei mir passieren kann, dass Freunde gesagt haben, du, wir haben mal eine Stunde Coaching bei Frau Vogt bezahlt, geh da doch mal hin, dann geht's dir besser. Oder ich hatte auch schon mal jemand, der hat von seiner Ex-Frau einen Gutschein für mich gekriegt. Die kommen natürlich,
auch schön.
Ja, fand ich auch zauberhaft, die kommen dann natürlich und sagen, also sie können mir gar nicht helfen, ich brauche sie auch nicht, ich lerne sowieso jemand kennen. Das sind Leute, die wollen es auch nicht. Die von alleine kommen, brauchen wirklich Hilfe und wollen, dass geholfen wird und wollen auch mithelfen.
Wenn du jetzt sagst, dass hauptsächlich Männer zu dir kommen, wie machen das Frauen? Haben die anderen Liebeskummer? Ist das der gleiche? Oder sind die, was ich festgestellt habe, immer in so Beziehungen ist, ich hatte ja auch so On-Off-Dinger und sowas alles und ich hatte auch schon, da können wir auch gerne drüber reden, schlimmsten Liebeskummer ever. Aber wenn eine Frau einmal sagt, sie will nicht mehr, dann ist das eigentlich relativ durch das Thema immer. Bei Männern ist so, die kommen dann wieder zurück oder sind so ein bisschen wankelmutig, ist meine subjektive Meinung. Leiden die gleich? Wenn du sagst, bei dir kommen meistens Männer?
Also es ist so, Frauen, wir müssen jetzt unterscheiden, ist die Frau verlassen worden? Dann liegt sie natürlich auf der Erde, kommt auch, wenn sie sich das leisten kann, auch zu mir. Denn wir müssen ja mal erwähnen, man kann mich leider nicht über die Krankenkasse abrechnen. Ne? Das ist ja das Problem des Coachings. So, dann kommen Frauen und Frauen kommen auf die Minute pünktlich. Die mieten meist bei mir oder buchen bei mir einen Block und kommen jedes Mal. Wenn es sein muss, wird ein neuer Block gebucht. Bei Männern ist das ganz anders. Männer kommen rein, brechen schon an der Tür fast zusammen, weil haben ja viel zu lange gewartet, bis sie sich entschieden haben, überhaupt zu mir zu kommen. Dann buchen die, sage ich jetzt mal, einen Fünferblock. Dann kommen die dreimal und dann höre ich von denen nichts mehr. Dann haben die zwischendurch jemanden kennengelernt. Das macht keine Frau. Eine Frau will dann trotzdem weiter lernen. Ein Mann ist abgelenkt durch eine neue, ich sage immer gerne, eine neue Uschi. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Feuerwehrmann als Klient und der kam dann zwischendurch ganz lange nicht. Dann kam er aber wieder. Ich sag, sagen Sie mal, wo waren Sie denn? Was ist passiert? Ja, also es geht ihm ja viel besser. Er hat im Alsterhaus eine auf der Rolltreppe kennengelernt. Ich sag, und wie heißt die? Und verliebt? Nee, wie die heißt, weiß er gar nicht mehr. Verliebt auch nicht. Aber sie waren was trinken, waren im Bett. Und jetzt ist die Haltung nicht mehr so, sondern er fühlt sich natürlich, dieses Stück bei einem Mann ist gleich gerade, sprich, Selbstwertgefühl, ich hatte eine olle Uschi im Bett. Das hält natürlich nicht lange vor. Aber es ist erstmal für einen Mann ein ganz großer Trost. Das interessiert verletzte Frauen gar nicht. Die brauchen nicht einen neuen Mann. Ganz im Gegenteil.
Was hältst du davon? Ich sage immer zu, es ist, also bei mir gab es immer Pufferbeziehungen, so habe ich die genannt. Ich kam aus einer Beziehung, bin verlassen worden, also den schlimmsten Kummer hat man ja, wenn man verlässt, das hatten wir ja gerade festgestellt. Ich bin als Beispiel verlassen worden, hatte dann schlimmen Liebeskummer, den habe ich dann meistens mit mir selber ausgemacht. Dann habe ich irgendjemanden kennengelernt, die hat mir dann gut getan, aber ich wusste, das ist es jetzt eigentlich nicht wirklich, aber das war schon so Beziehung. Dann habe ich meistens der weh getan, weil dann ging es ja irgendwann nicht mehr und dann kam wieder eine richtig echte Beziehung.
Ja, das ist ganz typisch. Das ist einfach diese Person dazwischen. Nicht? Und das passiert aber mehr bei Männern, weil Männer, du bestätigst ja das, was ich hier feststelle, weil Männer auch in der Trauer sich schon auf jemand Neuen einlassen können, aber auch vorher schon wissen, das ist nichts, aber tut mir gut.
Ja.
So, das ist übrigens dieser Männerspruch auch. Wie heißt die? Weiß ich nicht, aber hat mir gut getan.
Ja. Und Frauen haben das nicht?
Nee, Frauen gehen nicht mit jemand anderen mal eben ins Bett, während sie noch Liebeskummer haben. Also solche Frauen kommen nicht. Ich habe die Praxis jetzt 23 Jahre. Das erlebe ich hier nicht. Frauen haben auch...
Ich habe das schon erlebt.
Ja, du.
Also ich habe das...
Ja, du. Aber das sind nicht die Frauen, die nein, hier nein. landen bei mir, weißt du?
Okay, okay. Kannst du mal die Phasen des Liebeskummers erklären eigentlich? Also erstmal kriegt man ja... Den Anruf oder im schlimmsten Falle die WhatsApp oder wenn du Glück hast, trifft man sich persönlich und sagt, du, am schlimmsten ist ja dieses Thema mal, ich brauche mal Abstand, weil man sich nicht traut zu sagen, du, der Drops ist gelutscht, sondern ich brauche mal Abstand, wir können es ja dann noch mal versuchen oder so. Das finde ich immer am schlimmsten.
Wir können ja Freunde bleiben.
Du weißt aber eigentlich, genau, du weißt ja, das Ding ist eigentlich durch. Dann hat man ja so erstmal so 2-3 Tage, wo man so erstmal so, naja, das wird schon wieder. Und dann, ich habe ja geschrieben und dann so. Und dann merkt man plötzlich so, oh, die Fälle schwimmen weg. Gibt es da so eine Art Phasen, wie man es einkategorisieren kann?
Also es gibt Kollegen, die sagen, es gibt 6 Phasen. Also ich arbeite hier in meiner Praxis mit weniger Phasen. Das Erste, was du gerade genannt hast, ist ja erstmal der Schock. Ich werde verlassen. Das hält dann so erstmal 1-2 Tage. Dann kommt aber... Ich lasse da mal Ruhe und dann bagger ich da wieder rum, hol mir sie oder ihn zurück. Da bist du in dieser Hoffnungsphase. Dann kommt die Phase, dass du dich peinlich machst. Du rufst da an, du stehst da vor der Tür, du schickst Blumen, du machst da ich weiß nicht was. Und derjenige, der dich nicht mehr will, läuft immer weiter weg. Das merkst du dann aber gar nicht. So, dann sprichst du mit der Familie, mit allen Freunden, machst alle Leute verrückt, alle sagen dir das Gleiche. Nun warte doch erst mal ab. Es gibt nichts mehr zu warten. Der Drops ist gelutscht, derjenige ist weg. Und desto mehr du ziehst, desto weiter läuft er weg. So, und wenn du dann darum gekämpft hast und merkst, derjenige kommt nicht zurück oder du kriegst raus, da gibt es schon die andere Person, die dritte Person, da ist schon jemand Neues. Dann kippt man in die tiefe Trauer. Und die dauert dann.
Ist es auch immer nur Trauer oder ist es auch so Wut und Frustration? Weil man wird ja dann auch sauer. Das ging bestimmt schon früher so oder die hat mich verarscht oder so. Man versucht sich ja selbst dann so zu rechtfertigen, warum man dann vielleicht doch der Gute ist, oder?
Ja, aber das ist ja charakterabhängig. Nehmen wir mich mal als Beispiel. Man kann ja immer am besten das, was man selbst erlebt hat. Ich bin ja nun die meist gut gelaunt ist, mit der lauten Stimme, die immer präsent ist. Ich wurde immer kleiner. Ich wurde nicht nur 12 Kilo weniger, sondern ich wurde immer ruhiger. Ich lief nur noch unterm Teppich. Dieses Wort, ich wurde wütend, habe ich niemals erlebt, über Jahre nicht. Mein Liebeskummer ging ja jahrelang. Dann gibt es Klienten, wie du es genannt hast, die werden sauer. Ich habe das schon erlebt hier, dass mit dem Brotmesser wurde da einmal schön über den Porsche gegangen, ne, in der Wut.
Oh ja.
Oder mal einen Reifen zerstochen. Oder ich hatte mal einmal eine Geschichte hier, da ist sie mit dem Pfarrer der Gemeinde durchgebrannt. Und der Mann, der übergeblieben ist, ein super netter Typ übrigens, der hat mich dann angerufen in seiner Wut und hat gesagt, ich werfe da Milchtüten an die Kirche und klebe die Kirche mit so Klebstoff zu und sowas. Also das sind Menschen, die in die Wut kommen. Und die Diplompsychologen sagen übrigens, wer in die Wut kommt, heilt schneller. Denn wenn du so wütend wärst, bist du ja wieder bei dir selber. Ne?
Gutes Thema, stimmt.
Dann bist du ja schon wieder bei dir selbst und schützt dich. So nach dem Motto, das lasse ich mir nicht gefallen. Wo ist das Messer? Ich zerkratze das Auto. Ich werf da was vor die Kirche. Ich mach dies. Ich trete ihm vors Bein. Bei mir war es umgekehrt. Ich wurde immer kleiner und ruhiger. Und wenn ich ruhig bin, ich sage dir, dann brennt die Hütte.
Das war mir übrigens auch so. Ja. Wenn ich ruhig werde, dann ist die gefährlich. Kacke am Dampfen.
Ja, ja.
Ja, und das ist auch, wenn ich in einer Verhandlung bin oder so, wenn ich ruhiger werde, dann ist die Kacke offen. Am Dampfen.
Ja, ja.
Was noch so ein Thema ist, das, ich habe gerade überlegt, ob das bei mir auch so ist, aber das, bei mir war das nicht so. Warum verlieben sich Menschen immer wieder so in ähnliche Muster? Also du hast einen Typen, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt von Frau zum Mann aus. Du hast einen Typen, der tut dir nicht gut, der ist so ein bisschen zu macho oder irgendwas auch immer. Du hast Kummer und dann kommst du wieder mit dem gleichen Typen um die Ecke, halt, der heißt nur anders,
genau,
aber
genau.
Du weißt genau, der ist auch so ein bisschen doof, so macho oder irgendwas. Warum verliebt man sich immer wieder in gleiche Muster, obwohl man ja die Erfahrung hat, die man mit dir besprochen hat?
Ja, zwei Sachen. Erstens haben wir alle irgendwo in uns so ein Muster, wer uns gefällt. Das kann man schlecht ändern. Zweitens könnte sein, wenn ich immer wieder so einen Dummdaddel nehme, der, was weiß ich, immer die gleichen Fehler hat oder so, dann ist in den Frauen so ein bisschen diese Mutti, bei mir wird das alles anders. Der liebt mich jetzt, den drehe ich erstmal um, dem erzähle ich erstmal, wie er sich anzuziehen hat. Mich liebt er ja jetzt wirklich. Das ist so ein Frauending, jemand ändern zu wollen. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, lässt du das aber. Nicht? Deshalb gibt es ja Leute wie mich, man geht zu Coaching, spricht und lernt auch seine eigenen Fehler kennen und nicht nur dieses, da hat mich jemand verlassen, der mich nicht verdient hat. Irgendwo hat es ja vielleicht auch mal was mit einem selber zu tun, wie du schon sagst, weil ich mir immer die gleichen Typen nehme, die mir gar nicht gut tun.
Ja. Und das Schlimme ist ja dann, die Außenstehende sieht es ja, und wo man genau weiß, der würde dir super gut tun, den willst du nicht.
Ist zu langweilig. Will ich nicht haben.
Das ist es dir nicht.
Ist entweder zu klein, falsche Haarfarbe. In der heutigen Welt gibt es ja, habe ich alles hier auch schon erlebt, eine sehr, sehr nette Klientin, Schauspielerin, die hatte einen Bogen, 12 Fragen. Wenn die zum Dating geht, muss diese 12 Fragen, muss der beantwortet haben. Haarfarbe muss stimmen, Bankkonto muss stimmen, dies, das, keine Kinder, schon Kinder, Eltern, keine Eltern. Und wenn von diesen 12 Dingen nur eins nicht stimmt, Dating vorbei. Das gibt's heute.
Die ist wahrscheinlich Single und unglücklich.
Ja, zwischendurch bleibt da mal einer kleben, ist aber dann auch schon wieder bald wieder weg. Weil das kannst du nicht, du kannst nicht in Beziehungen, Menschen sind ja Menschen und wir haben alle irgendwo eine kleine Macke. Und eine gute Partnerschaft heißt ja auch, ich weiß genau, der macht die, nehmen wir mal so klassische Dinge, der lässt immer die Kaffeetasse stehen morgens oder macht die Zahnpasta nicht zu. Ich kann nicht unbedingt so einen Menschen umerziehen. Man muss, wenn man sich liebt und eine gute Partnerschaft führen will, auch mal sagen, ja, der hat eine Macke, der ist zu dusselig, die Zahnpasta zuzudrehen. Das konnten übrigens unsere Vorgänger, unsere Omas besser. Warum wurde sich früher nicht so oft geschieden? Unsere Großmütter waren die allerbesten, die haben immer so getan, als wenn sie es nicht merken. Und wenn Opa raus war, dann hat meine Großmutter immer gesagt, lass doch den Alten, lass ihn doch, der denkt, ich hab's nicht gemerkt. Natürlich, die war viel pfiffiger als er, aber die waren 45 Jahre verheiratet, weil nicht immer gekämpft wurde.
Wie ist denn das oder was sagst du den Leuten, wenn man lange zusammen ist, dann ist es ja so, am Anfang findest du das total lustig, wenn du immer das Wasser verschüttest. Ja, haha, und das ist ja, weil man ist ja so verliebt. Ja. Und zum Schluss ist das der Trennungsgrund.
Genau.
Also, weil du den Zucker nicht unten links, sondern oben rechts reingeräumt hast. Kann man da schon frühzeitig genug drauf eingehen, wenn man merkt, das, was ich eigentlich nett fand, ich sag das auch immer so zu meinen Kumpels. Ich sag so, Alter, als du die Braut kennengelernt hast, fandst du doch alles Bombe. Und jetzt regst du dich darüber auf, weißt du, das ist ein ganz lustiges Beispiel für einen Mann. Du leihst deiner niegelnagelneuen Freundin, die du total toll findest, dein Auto und sie kommt wieder und sagt so, oh scheiße, ich bin vorne mit der Felge an Bordstein. Ach komm, nicht so schlimm, Hauptsache dir ist nichts passiert. Nach 5 Jahren reißt du dir fast die Rübe ab.
Naja, das ist eben, wenn du verliebt bist, wenn du, wie man ja so sagt im Volksmund, wenn du diese rosarote Brille aufhast, dann bist du ja ballaballa. Du bist ja gesteuert von oben bis unten, der Körper voll mit Hormonen. Dann willst du gefallen und jemand, der gefallen will, sagt ja auch nicht zu dir, sag mal, bist du verrückt geworden, meine Felge da zu zerkratzen, hast du einen Vogel? Sondern da sagt man, oh Hase, das ist doch nicht so schlimm, das machen wir. Wenn man sich dann länger kennt, dann ist man, der Albtraum jeder Beziehung ist der Alltag. Du bist im Alltag angekommen und dann gehen dir solche Dinge auf den Keks. Das versuche ich ja immer auf meinem Insta, mache ich ja manchmal so kleine Videos. Und versuche es da auch den Leuten zu spiegeln. Freunde, manchmal ist es gar nicht so besser, sich zu trennen und sich, wie du es gesagt hast, jemanden neuen zu holen, der nur einen anderen Namen hat. Die Probleme bleiben. Du musst lernen, in einer Partnerschaft aufeinander einzugehen.
Total, also ich habe es immer auch gemerkt, man tauscht nur andere Probleme aus.
Genau.
Also das ist genau. Das ist, man muss einfach immer Kompromisse eingehen. Was sagst denn du zu einer ganz steilen These? Also eigentlich passt ja Mann und Frau nicht zusammen.
Genau, das ist so, weil Männer einfach komplett anders sind als wir Frauen. Und wir Frauen wollen es aber nicht wahrhaben.
Okay, gut. Ich sag das auch immer. Und sag mal, ich hab eine lustige These auch gehört. Ich hör Lanz und Precht ab und zu.
Ja. Ja.
Und der Richard David Precht hatte gesagt, diese echte romantische Liebe, die einem immer vorgegaukelt wird, die gibt es eigentlich nicht richtig oder nicht lange. Also
das
er
ist
sagt
richtig,
so
nicht
zum
lange.
Beispiel,
genau.
er sagt, du kannst nicht mehr als 3 Jahre richtig doll verliebt sein, du wirst verrückt werden. Also kannst du da irgendwas, oder was sagst denn du dazu?
Also das will ich jetzt nicht so sagen, weil du weißt, ich war auch schon mal 27 Jahre verheiratet mit dem Vater meiner Kinder und ich bin ganz ehrlich, ich war sehr lange sehr verliebt in den. Also ich sag bestimmt mal von diesen 27, bestimmt 18 Jahre. Das, okay. Also das ist auch ganz unterschiedlich, aber was der Brecht meint, ist natürlich diese Anfangsphase, wo du voll bist mit Hormonen. Ich meine, das ist doch, liegt ja auf der Hand. Am Anfang, du fummelst permanent an dir rum. Du liegst aufeinander, ineinander, am liebsten 5-mal Minimum am Tag. Das wird, wenn der Alltag dich erwischt, womöglich, wenn dann die Kinder kommen, wird das ja automatisch weniger. Und dann ist es eben die große Kunst, eine Beziehung aufrechtzuhalten, wenn es nicht nur um Erotik oder Sex geht, sondern wir lieben uns, wenn aus diesem Verliebtsein Liebe wird.
Ja, genau, das finde ich auch wichtig.
Und das schafft nicht jedes Paar.
Nee. Du merkst ja auch, also was ich eine ganz große Basis finde, ist eigentlich Humor.
Das sagt ja jede
Humor
Frau.
ist.
Jede Frau, die du fragst, was wünschst du dir von dem Mann? Das sind ja meist diese drei Hs: Hirn,
Ja.
Humor und Haare.
Und das Geile ist immer, habe ich neulich gelesen, da musste ich so lachen. Und wenn sie das dann haben, dann sagen sie, du kannst aber auch mal ernsthaft sein. Weißt du, dann ist der, weil der zu lustig ist. Das ist so. Ich hab gerade zum Kumpel zu mir gesagt, da wird immer gern auch so geredet und was und hier und da und schlimm und nicht so und hättest du lieber so gemacht. Sag ich, jetzt stell dir mal bitte vor, du würdest alles nur richtig machen.
Wie
Das
langweilig.
wäre Katastrophe.
Ja, vor allen Dingen, wir Frauen, ja,
Katastrophe.
wir Frauen hätten nichts zu meckern. Wir Frauen meckern ja so gerne. Das ist ja
Ja,
das Schlimme,
das.
dass ich war ja nicht besser. Also wenn ich heute noch mal, was ja nicht passieren wird, sollte ich heute noch mal einen Mann kennenlernen, der hätte ja bei mir das Glück auf Erden, weil ich durch diese 23 Jahre Arbeiten hauptsächlich oder sehr viel mit männlichen Klienten weiß, was Männer
Ja.
sich wünschen. Männer möchten nicht die Frau, die immer meckert, die anstrengend ist, die immer nölig ist, die ihn in der Firma anruft und sagt, wenn du nach Hause kommst, Schatz, dann müssen wir aber mal reden. Ja, da hat der doch schon keinen Bock, nach Hause zu kommen.
Nee. Oder kannst du noch kurz das und das erledigen? Das ist immer auch das Schönste. Die Aufgaben, wenn man auf dem Weg nach Hause ist, kannst du bitte da und da noch mal vorbeifahren und ich hab noch.
Ja, aber
Das
das ist
ist
neu. Das
Wahnsinn.
das ist ja nicht meine Generation. Das ist ja die Generation nach mir. Diese Frauen, leider habe ich ja meine Kinder auch so erzogen, meine Töchter, die eine Top-Ausbildung haben, die ein Selbstbewusstsein haben. Da kann ja kaum ein Mann das Wasser reichen. Die Männer müssen ja
Ja,
alles
ja.
können. Die müssen ja der Hengst im Bett sein. Die müssen ja auch Kindererziehung mit links machen, die müssen kochen können, die sollen neben dem Job noch einkaufen, die sollen Kohle nach Hause bringen, dass alles möglich ist.
Rockefeller?
Rockefeller, er wird immer gerne genommen und sie sollen der Frau den ganzen Tag sagen, wie toll sie ist. Und sie soll auch noch arbeiten dürfen, was einfach gar nicht geht. Du kannst nicht Familie haben, beide arbeiten, irgendwo ist ein Loch dann.
Du, weißt du, was ich einfach auch immer wieder sage? Ich bin eine aussterbende Rasse. Ich halte einer Frau die Tür auf, ich zahle im Restaurant, das Einzige, was ich nicht mache, hatten wir vorhin kurz besprochen, ich bin kein Typ, der Blumen mitbringt. Das
Ah,
ist mir irgendwie
okay.
zu. Ich bringe keine Blumen mit. Aber ich weiß genau, wie ich als Mann sein muss, alter, konservativer Mann, so bin ich.
Aber ich kenne da noch
Dieses
einen. Ich
Ganze,
kenne noch einen. Ihr seid zu
ja?
zweit. Mein Schwiegersohn. Ich habe ja seit fast 16 Jahren so einen tollen Schwiegersohn. Der hat auch deine Qualitäten. Großzügig, sehr gutes Benehmen, gut aussehend, nimmt seine Frau, wie sie ist, ist ein toller Vater und mein bester Freund.
Und darf hoffentlich morgens nicht so lange im Bad brauchen. Das finde ich auch immer schlimm.
Nein, die haben
Männer, die so
zwei
lange im
Bäder.
Bad
Die haben
brauchen.
zwei Bäder.
Das ist sowieso der Luxus. Habe ich Gott sei Dank auch. Aber ich bin immer, ich rein ins Bad und ich bin in einer Viertelstunde mit allem fertig.
Ja, da
Und es gibt ja
sind.
diese Typen, die heute so lange brauchen.
Ja, solche kennen wir nicht. Also meine Tochter
Schwierig.
Nina, die Zahnärztin, das ist ja die Ehefrau meines tollen
Ja.
Schwiegersohnes. Also die ist ja genau, die ist ja so ein Abziehbild von mir. Die ist ja auch so ein bisschen ruppig, herzlich, aber ruppig. Ich bin ja nur gebürtige Dortmunderin, da ist man so. Ich glaube, die wird dem die Ohren lang ziehen, wenn das einer wäre, der da noch mal eine Maske auflegen würde oder dies oder das. Das gibt's ja gar nicht. Also das ist ein
Sag
Megapaar.
mal, ist eine die Frage, die habe ich mir auch notiert, die mir wichtig war. Ist heute Liebeskummer länger als früher? Also ich habe das so gemerkt, durch diese Social-Media-Kanäle, dann fängst du ja an, so automatisch so ein bisschen zu stalken. Hat sie was gepostet? Also es gibt ja die alles blockieren, ist klar, aber wenn du dich versuchst, erwachsen zu trennen, dann entfolgst du dir ja nicht und kannst weiterhin gucken.
Ja, das
Und
ist
man
das
stalkt so
Schlimmste.
ein bisschen oder legt ein Fake-Profil an, dass man doch wieder gucken kann oder guckt sich den Status an bei WhatsApp. Wann war sie das letzte Mal online? Also früher, weißt du, jetzt mittlerweile machen ja alle auch die blauen Haken weg und so eine Sachen. zögert man das dann raus?
Ja, es wird immer schlimmer. Also wenn ich hier Klienten habe, die dann mit dieser Nummer kommen, wie du es genau richtig beobachtet hast, oh, der war heute Nacht um 3.10 Uhr noch online. Ich wusste früher gar nicht, dass man sowas sehen kann, interessiert mich ja auch nicht.
Ja,
ja. Ich sage ja, vielleicht hat der mit, nein, das kann nicht sein, der muss eine neue sein, völlig hysterisch. Der hat da, vielleicht war der gar nicht online, der hat da, das Handy lag da nur und war nicht ausgestellt oder so. Da machen sich die Leute selber verrückt. Ich verbiete meinen Klienten, so etwas zu kontrollieren, was natürlich nicht immer funktioniert. Aber sie lassen sich keinen Abstand, das gab es ja früher nicht. Ne? Früher musstest du dann in eine Telefonzelle oder hattest zu Hause bei den Eltern noch das Festnetztelefon. Heute mit dem Handy, wie du sagst, Social Media, du kannst ja alles kontrollieren. Alles, was es nicht besser macht.
Sagst du dann schon auch das, was du teilweise denkst? Ich meine, wenn der nachts um 3 wach ist, dann ist nicht so, ja, vielleicht und aus Versehen ist ihm das Telefon runtergefallen. Bist du schon sehr klar? Weil ich meine, wenn ich jetzt einen Kumpel sagen würde, würde ich sagen, naja, klar, die ist gerade nach Hause gekommen. Die war,
ja,
der geht's gut.
Ja.
Idiot. Wo bist du?
Ja, aber der geht's gut. Im Liebeskummer ist es eben so, dass du, das Gehirn funktioniert ja nicht richtig. Also ich will das nochmal erklären. Für einen Laien, für einen Nichtmediziner, was im Gehirn passiert, wenn du Liebeskummer hast. Wir sagen jetzt mal, hier oben in der Birne sind lauter Steckdosen, wo immer der Stecker drin ist. Verstehst du?
Ja.
So, jetzt bist du im Schock durch diesen Liebeskummer. Alle Stecker sind raus. Und bei den allerwenigsten Menschen kommen à la longue die Stecker wieder in die Steckdose. Also bei mir hat es damals Jahre gebraucht und ein ganzes Jahr musste ich Psychopharmaka nehmen, weil da oben alles durcheinander war. Das ist ganz oft, dass ich Klienten zum Arzt schicken muss, weil die, da oben, weil nichts mehr funktioniert, es auf den Körper so schlimm geht. Dazu gehört dann, um auf deine Frage zurückzukommen, dass die da rumwursteln nachts in den Handys und sich selber immer verrückter machen, weil angeblich online, angeblich, oder diese Nummer da, ich bin ja nicht mehr bei Facebook, ich bin ja nur bei Insta, früher dieses Theater, so, ich habe da mal geguckt bei Facebook, also nicht ich, meine Klienten, da ist er mit einer anderen oder sie mit einem anderen. Meine Güte, das kann ein Arbeitskollege sein. Da wird in Fotos etwas rein interpretiert, was ich ganz schlimm finde. Dieses Schnüffeln finde ich sowieso furchtbar. Ich habe schon als Kind nicht geschnüffelt, wo die Weihnachtsgeschenke liegen, weil ich wollte überrascht werden. Ich weiß noch mal, unsere Nachbarstochter, die wusste schon im Oktober, was sie zu Weihnachten kriegt. Da hatte die alle Schränke durchgewühlt. Und du nimmst dir selber so viel damit, weißt du? Und so ist es in den Beziehungen. Du wühlst da in den Medien rum, siehst da irgendwas, interpretierst es falsch und machst dich völlig verrückt. Und beschuldigst den anderen noch.
Weißt du, was ja auch so bescheuert ist? Also ich habe zum Beispiel mit meiner Frau den gleichen PIN-Code am Handy.
Ja.
Und das Handy, was gerade am nächsten dran ist, das nimmt man kurz und guckt irgendwas nach.
Genau.
Ja? Oder wir teilen uns auch so ein ChatGPT Account, was eine Katastrophe ist, weil sie guckt immer irgendwelche, was kann man essen, Haarfarben oder sonstige Sachen, ja, und Modetipps und so. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Du findest immer etwas in den persönlichen Unterlagen des anderen, was du fehlinterpretieren kannst.
Das ist genau das. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe es etwas weiter ausgeführt. Dieses Fehlinterpretieren. Und deshalb verbiete ich, wenn Klienten hier viel Geld bezahlen, dass ich ihnen helfe, verbiete ich denen zu gucken und rumzuschnüffeln.
Ja, Fanny, es ist so blöd, guck mal, du schreibst mir jetzt eine WhatsApp und ich schreibe dir einfach zurück, Mensch, war ein super toller Tag heute, Bussi, ich drück dich. So, weil es ist meine Art.
Genau.
Ja? Wenn das jetzt jemand liest, der das nicht so sauber verputzen kann.
Denkt er, sag mal, was haben die, da hat der mit der Alten da ein Verhältnis.
Genau. So, und das ist, das muss man von vornherein aber auch wirklich sagen. Und deshalb, es gibt ja nichts Besseres, als wenn du sagst, pass auf, das ist hier mein Telefon, das ist mein PIN-Code, guck immer rein, wann du willst. Mhm. Und, aber da brauchst du jemanden auf beiden Seiten. Das muss dann Augenhöhe sein.
Ja, das heißt auch, wenn das Thema heißt auch Vertrauen. Nicht? Da muss man auch Vertrauen haben. Also das muss einfach, das ist das, wenn aus diesem Verliebtsein eine Liebe geworden ist. Dann liegt da ein Handy, dann nimmt jeder ein Handy, was da gerade liegt. Und wenn dann da mal irgendjemand ein Herzchen geschickt hat, weiß die andere Seite aber gleich, ach, das ist ein Freundschaftsherzchen. Da muss ich gar nicht nachfragen, was hast denn du da mit Frau Fauck gemacht?
Ich sag dir eins, ich sag immer, auch zu meiner Frau, so, ja, du bist ja gar nicht eifersüchtig. Da sage ich immer, du, wer mich betrügt, ist selber schuld. und dann sage ich auch immer, weißt du, wenn du jemanden anders kennenlernst und der besser ist als ich, dann kann ich eh nichts machen.
Ja, herzlichen Glückwunsch dann.
So, und auch weil ich war jetzt zum Beispiel gerade, wir hatten gerade einen Firmenworkshop und ich war mit 6 Frauen auf Mallorca. Meine Frau ist Gott sei Dank auch nicht eifersüchtig oder irgendwas. Weil sie weiß, ich sage mal so diese schöne Metapher, ich bin wie so ein alter Löwe im Käfig. Du machst bei mir die Käfigtür auf und ich bleib trotzdem liegen.
Oh, das ist ja niedlich formuliert, ja.
Ja, unbedingt. Sag mal, gibt es einen Punkt, wo man drüber weg ist?
Ja.
Wo du sagst, so, ja. jetzt geht's wieder los.
Ja, und zwar...
Schade, sie brauchen nicht mehr kommen...
Genau.
Wir haben es jetzt geschafft.
Es gibt so einen Punkt, das ist völlig individuell unterschiedlich, wie lange das bei Menschen braucht. Aber wichtig ist ja schon, du kannst wieder essen, du hast wieder Appetit, du kannst wieder richtig durchschlafen. Und es ist nicht mehr so, dass jeder Gedanke bei diesem Menschen ist. Ich höre das immer wieder von Klienten, wenn die dann hier sitzen, ich sage jetzt mal nach dritten, vierten Gespräch, dass die sagen, oh, gestern habe ich gemerkt, ich habe den ganzen Tag nicht daran gedacht. Abends um 19 Uhr dachte ich, oh, ich habe den ganzen Tag nicht an diesen Idiot oder an die blöde Kuh gedacht. Dann merkt man, dass man wieder in seinem eigenen Leben angekommen ist. Aber das passiert nicht unbedingt schon nach 4 Wochen. Und was man auch wissen muss, richtiger Liebeskummer geht immer in so Wellen. Weißt du, was ich meine? Das wird mal besser und plötzlich fällst du noch mal in so ein Loch. Dann hast du irgendein Lied gehört oder nachts was geträumt und wirst am anderen Morgen wach und denkst, was ist das denn für ein Mist? Ich habe wieder, es kann doch nicht sein. Ich dachte, es ist weg. Das kann doch mal sein, dass das für 2 Tage kommt. Auch nach einem Jahr. Ich habe manchmal Klienten, die rufen nach einem Jahr an und sagen, Frau Fauck, also Sie denken bestimmt, ich bin verrückt, aber seit 2 Tagen geht's mir schlecht. Können wir noch mal telefonieren oder so? Das ist dann aber nur so ein kurzer Absturz. Ist normal.
Das ist eigentlich auch, ich bin ja so ein Freund, ich liebe das ja immer, positive Sachen aus allen Sachen zu sehen. Und ich weiß damals, ich hatte mal einen ganz großen Liebeskummer in Berlin. Sie hat mich mit den Worten verlassen, Gregor, ich glaube nicht, dass du mir später das geben kannst, was ich brauche.
Ach, das ist ja nett.
Das ist schön. Ich war damals immer, das war relativ kurz nach der Schule, ich hatte Minderwertigkeitskomplexe, Legastheniker, Realschulabschluss. Das war für mich dann nochmal richtig schlimm. Da war ich sehr, sehr lange im Liebeskummer. War dann auf dem Jule-Neigel-Konzert, weil ich dich liebe, das Lied. Da sind dann alle Dämme gebrochen. Aber, und das war auch wirklich, ich möchte sagen, ein Jahr Liebeskummer.
Ja, ist auch...
Aber ich war danach besser. Danach war ich besser. Danach ging es mir... Ich bin durch diese Erfahrung stärker geworden. Kann auch Liebeskummer manchmal so eine Art wie ein Training sein, damit ich besser in die Welt komme?
Also man lernt aus dem Liebeskummer etwas. Das will man nicht hören, wenn man noch im Liebeskummer ist, weil man da sagt, ich will gar nichts lernen, ich will diesen Typen oder diese Frau zurück, Punkt. Wenn du es aber überwunden hast, dann eins hast du definitiv erlernt, dass du, und das hattest du damals, dass du besser auf dich aufpasst. Jemand, der dich nicht richtig schätzt, in den verliebst du dich gar nicht mehr. Wenn man schwer verliebt ist und noch nie diesen schlimmen Liebeskummer hat, gibst du alles. Da kann derjenige mit dir machen, was er will, das ist deine große Liebe. Wenn du richtig auf der Erde gelegen hast, irgendwann mit Liebeskummer, behältst du immer so, ich sag mal, und wenn es nur 10% sind von dir selber für dich als Aufpasser.
Ja.
Und das ist das, was du meinst. Du warst danach besser. Du hast irgendwas in diesem Jahr, hat dich aufgebaut oder du dich selber aufgebaut, dass du nie wieder so tief gefallen bist. Jedenfalls erstmal für die nächsten Jahre.
Okay. Bei mir ist immer so, ich habe natürlich auch mit Menschen zu tun, die Liebeskummer haben. Und ich habe so einen Universalratschlag. Sauf nicht. Also Alkohol macht immer alles schlimmer. Das ist ja auch so ein Beschleuniger. Hast du einen, ich nenne es jetzt mal, Universalratschlag für jemanden, der Liebeskummer hat?
Definitiv nicht. Ich bin da auch anderer Meinung, ausnahmsweise mal als du. Ich finde, ja, ich finde ganz am Anfang, wenn der Liebeskummer ganz frisch ist, ist alles erlaubt, was gut tut. Egal, ob jemand meint, er muss Tag und Nacht heulen oder er muss jetzt jeden Abend eine Pulle Rotwein trinken oder die Raucher, die lange nicht mehr geraucht haben, fangen plötzlich wieder an zu rauchen und du quatscht alle tot. Ich finde, das ist erlaubt. Aber ganz wichtig, es muss im Kopf ein Zeitpunkt festgelegt werden, wann will ich wieder anfangen, normal zu werden. Wir sagen jetzt einfach mal, jetzt morgen hat jemand Liebeskummer und ich sage, pass mal auf, hier, wenn der bei mir in der Praxis sitzt, okay, wenn Sie jetzt nicht schlafen können und Sie brauchen jeden Abend eine Schlaftablette, jetzt ist Oktober, ab Nikolaus hört das auf. Dann gibt's dann eben nicht mehr abends die Flasche Rotwein. Dann werden auch die Zigaretten à la longue wieder weggelassen. Jetzt ist die schwere Trauerphase. Man darf und muss trauern. Aber wir brauchen einen Fixpunkt, wo wir sagen, ab dann will ich zurück in mein eigenes Leben. Ja. Ich bin da nicht ganz so streng wie du.
Ich habe immer nur festgestellt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was trinke, dann werden ja viele Menschen emotionaler oder öffnen sich mehr oder das ist so ein Beschleuniger von den Themen. Aber so wie du das gerade sagst, macht es auch total Sinn, dass man einfach sagt so, okay, drauf geschissen, das mache ich jetzt einfach. Mhm. Es geht mir irgendwie zwar schlecht, aber auch irgendwie vielleicht ein bisschen besser. Aber ich finde es gut, dass du sagst, wir halten das jetzt einfach mal. Bis dann darfst du.
Genau.
Und dann reiß dich aber bitte auch wieder zusammen.
Genau. Manchmal.
Das, so geht's
genau.
Nicht
manchmal
weiter.
Mache ich, wenn die Klienten hier sitzen und wir spinnen jetzt, die waren fünfmal hier und sagen so, Frau Fauck, jetzt komme ich erstmal nicht mehr. Da mache ich mit denen so einen Vertrag. Die machen einen Vertrag mit sich selber. So. Und dann wird dieser Zeitpunkt festgelegt. Innerhalb der nächsten 6 Wochen möchte ich das und das schaffen. Sagen wir jetzt einfach mal, ich möchte wieder 4 Kilo zunehmen, 5 Kilo abnehmen, ne? Der eine nimmt ja zu im Liebeskummer, der andere ab. Ich möchte wieder meinem Hobby nachgehen, zum Sport, lalalala. Was auch immer wir hier besprechen, dann müssen die selber einen Briefumschlag beschriften. Und das kommt bei mir in den Schrank für 6 Wochen. Und nach 6 Wochen schicke ich denen diesen Brief. Und entweder die haben das geschafft oder meistens wird hier angerufen, wird gesagt, oh Frau Fauck, Sie schlagen mich bestimmt gleich. Ich habe nur 2 Sachen geschafft. Oder es rufen Leute auch an und sagen, ich habe alles geschafft. Aber du hast auch dann auch als Coach noch mal Kontakt. Die wenigen, die sich gar nicht mehr melden, denen kannst du sowieso nicht helfen. Aber eigentlich kommt immer ein Feedback.
Ist das nicht aber eigentlich auch viel? Ich hatte komischerweise vorhin auch das Gespräch, so sich professionelle Hilfe zu holen. Es ist ja in Deutschland auch immer so verpönt.
Ganz
in Amerika
schlimm,
guckt
schlimm.
Man dich ja eher an, wenn du nicht professionelle Hilfe hast. Ich finde das total schön. Ich finde das auch total wichtig. Ich habe damit auch nie Probleme, irgendetwas zu sagen. Aber viele haben damit ein Problem. Man kann doch nur besser werden, wenn man ein großes Problem hat, wenn man sich professionelle Hilfe holt, oder?
Das
ist jetzt meine Meinung. Was machen die Leute, die das so für sich selbst verputzen? Können die trotzdem sagen, okay, das haben sie mit sich selbst ausgemacht, hat auch funktioniert?
Ja, gibt es. Solche Menschen gibt es. Aber leider hast du völlig recht. Das sehe ich ja an meinem Beruf. Das siehst du auch an meinem Insta-Profil, dass ich da so wenig Follower habe. Das müsste ja platzen beim 23 Jahre Praxis. Nein, wenn ich dann zu Klienten sage, sagen Sie mal, folgen Sie mir einfach eigentlich auf Insta, auf meinem Profil. Um Gottes Willen, dann sieht ja jemand, dass sie, dann werden wir ja in Verbindung gebracht. Dann könnte ja jemand denken, ich war schon mal bei Ihnen. Genauso ist es bei meinem Google-Ding. Jedes Mal sage ich, wenn jemand hier die Praxis verlässt, haben Sie mir eine Google-Bewertung geschrieben? Oh, Frau Faulk, nein, bitte nicht. Das fehlt noch, dann wissen ja alle, dass ich bei Ihnen war. Das ist in 23 Jahren nicht besser geworden. Die Leute schämen sich.
Weißt du, was wirklich komisch ist? Ich sage wirklich immer die Wahrheit. Habe ich eine Zeit lang, früher auch nicht, also ich will jetzt hier nicht, da bin ich hier der Heilige. Ja. Aber ich sage einfach immer die Wahrheit. Und ich hatte auch mit meiner Schönheitschirurgin hier einen Podcast, ja. Ich habe die Augenlider machen lassen und so. Wenn du einfach ganz offen über alles redest, dann kann dir eigentlich nichts passieren.
Ja, das wissen die Leute
nicht. Das schönste Thema gibt es so, das Crocodile Dundee, weißt du, kennen wir ja. Da wurde er doch mal gefragt, ja, wie macht denn ihr das, wenn ihr ein Problem habt? Und dann sagt er, ich gehe in die Kneipe, ich erzähle es Howie und der erzählt es allen.
Und dann ist durch. Dann
haben wir kein Problem
mehr. Ja, genau.
Und dann hat es erledigt. Und so habe ich das auch immer festgestellt. Wenn du es einfach jedem erzählst, dass du dir die Augen hast machen lassen, dann kommt doch keiner davon auf die Idee und sagt, du, der hat doch
irgendwas. Da stimmt doch was nicht. Nee.
Ja, klar.
Genau.
Ja, also das ist einfach immer alles sagen.
Ja, aber bei meinem Job ist eben die Schamgrenze. Das ist die Schamgrenze. Ja. Ach, du warst bei Frau Faulk? Dann gibt es aber auch wieder andere Klienten, die, ich sag mal, so gepolt sind wie du, die irgendwann mal hier waren, weil Liebeskummer oder Ärger mit den pubertierenden Kindern oder so, die dann nach einem Jahr oder zwei anrufen und sagen, Frau Faulk, wir haben hier in einer Firma, Thema Baufirma zum Beispiel, mit dem Personal habe ich hier Probleme, können Sie mal meine Bande hier coachen kommen? Zum Thema Freundlichkeit, zum Thema Stressbewältigung, solche Klienten gibt es auch. Und die erzählen Gott und der Welt, ja geh doch mal zu Frau Faulk.
Das ganze Leben dreht sich nur um Liebe, Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten,
Anerkennung,
wahrgenommen werden, Anerkennung, diese ganzen Sachen. Und das ist, ob du im Job bist oder privat, es ist immer alles eine Beziehung. Ich kann den anderen nicht riechen, der ist mir unsympathisch. Also darum, vollstes Verständnis. Ich könnte dir noch 1000 Fragen stellen. Jetzt pass auf, ich habe noch ein paar. Ist der Liebeskummer unterschiedlich, ob ich 20, 40 oder 60 bin?
Ja, der Liebeskummer, wenn du sehr jung bist, ist der tut weh, ist aber viel schneller vorbei, weil du ja viel mehr Möglichkeit hast, jemanden wieder kennenzulernen. Ne, wenn du noch Schüler bist, lernst ja sofort in der Schule andere kennen, im Studium, in der Lehre. Wenn du natürlich, was weiß ich, ein erwachsenes Alter erreicht hast, dann hast du eventuell gemeinsame Kinder, eventuell eine Firma, ein Haus zusammen. Da bricht ja was ganz anderes zusammen. Das ist schon ein Unterschied, ob ich mit 19 oder mit 50 Liebeskummer habe.
Wie ist es, wenn man Liebeskummer hat? Also wir haben jetzt ja hauptsächlich über echte Beziehungen gesprochen, man ist verlassen worden. Es gibt ja auch richtig schlimm Liebeskummer, wo du gar nicht mit der Person je zusammen warst. Du hast dich in deinen besten Freund verliebt, traust es dich nicht ihm zu sagen, er kriegt eine neue Freundin, du musst so tun, als wenn das alles in Ordnung ist, der heiratet, du bist sogar mit dabei oder so. Also was ist denn das für ein Liebeskummer? Ist Liebeskummer Liebeskummer oder gibt es Kategorien?
Nein, das Liebeskummer ist Liebeskummer. Liebeskummer ist einfach immer Trauerarbeit. Ich kriege nicht das, ich bin traurig, dass ich nicht das kriege, was ich liebe, was ich meine zu lieben. Und ganz schlimm ist es zum Beispiel, davor warne ich immer, innerhalb des Hauses, des Mietshauses, mit dem Nachbarn was anzufangen und noch schlimmer im Büro. Das sind die zwei Kategorien. Wenn das schief geht, dann brauchst du entweder eine neue Wohnung, die es ja heutzutage kaum noch gibt, oder innerhalb der Firma, erstmal macht man sich lächerlich und dann brauchst du einen neuen Job. Das ist ganz schwierig. Deshalb gibt es ja immer noch ganz die großen Firmen, die immer noch im Vertrag haben, es ist nicht erlaubt, dass unser Personal untereinander eine Beziehung anfängt. Wenn, muss vorher einer kündigen. Das hat einen Sinn.
Ja, die Kack. Mit sich, das ist ja auch das Blöde, wenn du Pärchen einstellst. Ist ja auch schwierig.
Ist genau das Gleiche.
Schwierig.
Und dann sind die plötzlich kein Pärchen mehr und das ganze Büro leidet drunter. Frau Müller, können Sie meinem Ex mal sagen, dass er mir mal den Locher rüberreicht?
Ja, fürchterlich.
Das ist ganz, ganz schlimm. Ich warne davor, im Büro oder innerhalb des Hauses sich zu verlieben.
Wir müssen jetzt auch noch mal über dein Buch sprechen. Möchte ich, weil ich fand den Untertitel so cool. Beziehungstipps für Fortgeschrittene.
Ja, das hat folgenden Grund. Ich habe ja 5 Bücher geschrieben. Das war ja das letzte. Das ist ja jetzt schon 2-3 Jahre alt, das Buch, was du da hast. Das ist ein Buch für Menschen ab 40. Und meine Bücher sind ja so geschrieben, das sind ja immer wahre Geschichten hier aus der Praxis. Also ich beschreibe die Geschichte und gebe mein Feedback zu dieser Geschichte. Und das Buch war nun für Leute geschrieben, die über 40 sind, die schon richtig verheiratet waren oder Kinder, wo mehr zum Liebeskummer gehörte, als ich bin jetzt 21 und der geht plötzlich mit einer anderen essen.
Ja. Und was bedeutet also für Fortgeschrittene einfach nur, dass man schon ein bisschen Erfahrung hat und weiß einfach, wie das geht?
Dass man ein erwachsenes Alter hat. Ne? Und dass es nicht die erste Beziehung im Leben ist.
Er hat Sabi eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, ich soll dich nach Esther Perel fragen. Wer ist Esther Perel?
Ist das eine Buchautorin?
Ja. Ja. Wissen wir nicht, warum sie das gesagt hatte.
Ich weiß es nicht.
Verdammt, oder habe ich mir... Nee, okay.
Aber Esther Perel ist, ich denke, das ist auch eine Buchautorin, die sicherlich auch über Beziehungen oder vielleicht ist die auch ein es gibt ja ganz viele Diplompsychologen, die ausschließlich Ehetherapie machen. Vielleicht ist das auch sowas. Ich verbiete ja meinen Klienten, es gibt ja Klienten, die kommen hier an und sagen, ich habe schon 10 Bücher gelesen. Ich weiß, ich bin mit einem Narzissten zusammen. Also diese Fachausdrücke sind hier in meiner Praxis verboten.
Wenn die Leute schon zu dir reinkommen und waren schon bei Dr. Google. Das ist, ich muss eine Sache sagen, wir haben jetzt auch wieder immer nur so Beziehungen und so. Wir haben ja nie darüber gesprochen, im Grunde genommen. Scheidung, Trennung. Du musst den Partner, der dich verlassen hat, wo du eigentlich Abstand willst, sehen, weil du dir die Kinder teilst oder
ein
was
Albtraum.
Auch immer. Das ist ja, es ist ja alles nicht lustig. Ich kann sagen, ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet, sehr glücklich und es bleibt jetzt auch so. Schluss, aus, Feierabend.
Hast mir deine Mutter schon erzählt, übrigens.
Ganz genau. Und ich habe mir ja mit meiner zweiten Frau sogar die Scheidungsanwältin geteilt, Frau Amon sei jetzt hier nett gegrüßt, die auch so super moderieren konnte, sie ist auch Coach und alles. Es war trotzdem immer wieder blöd, auch für die neue Partnerin, wenn du immer zur Ex-Partnerin fährst. Also Trennung, wenn du dich trotzdem sehen musst, ist auch für die anderen Partner eine große Herausforderung.
Ja, das ist für die neuen Partner grauenvoll und es ist natürlich am allerschlimmsten immer für die Kinder. Für die Kinder ist, Kinder wollen immer, immer, egal wie alt die Kinder sind, dass ihre Eltern zusammen sind. Es ist ganz schlimm.
Ja, und Kinder können damit ja auch nicht umgehen, wenn die Mama, der Papa Liebeskummer hat.
Ja,
die versuchen dann ja zu moderieren oder das irgendwie zu kompensieren und bleiben dann selber teilweise auf der Strecke.
Das ist das Traurige und oft werden Kinder ja auch als Politikum zwischen den Eltern genommen. Deine doofe Mutter, ja dein blöder Vater oder irgend sowas. Also ich finde das Schlimmste bei Trennungen einer Familie, es sind immer die Kinder. Ganz ehrlich.
Großer Mist.
Das ist immer. Ich hatte das Glück, dass meine Kinder schon, ich glaube, eine war 19, die andere 21, als wir uns damals getrennt haben. Und auch das war für die Kinder nicht witzig.
Ich glaube, dass das nie witzig
ist. Das meine ich auch.
Und es wird meistens besser, wenn dann der Partner auch wiederum einen Partner hat. Also ich kann jetzt immer nur für Männer sprechen. Männer, die, ich sag mal, eine verlassene Frau, da, das ist manchmal wie ein angeschossener Tiger. Mhm. Die kann dir das Leben wirklich zur Hölle machen. Das ist schlimm. Das wird dann meistens besser, wenn sie dann auch wieder einen neuen Partner hat. Das ist so Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, das entschärft so ein bisschen und nimmt natürlich dem, der damals gegangen ist, das schlechte Gewissen. So nach dem Motto, Gott sei Dank hat sie jetzt jemand.
Wobei auch schlimm immer, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du einen bösen neuen Partner hast, der dich auch noch anstachelt. Na, also du, dem musst du aber jetzt mal oder andersrum, na, das kann die doch nicht mit dir machen.
Genau, du zahlst der viel zu viel Geld, das muss gar nicht sein, sowas.
Das ist nicht gut. So, apropos Geld, meine Lieblingsfrage.
Bitte.
Silvia, Geld spielt keine Rolle. Du kannst ausflippen, wie auch immer. Du baust dir eine Immobilie, du kaufst dir eine Immobilie, du hast eine Immobilie. Wie soll die aussehen? Wo soll die sein? Was soll die können? Erzähl mal.
Dann hätte ich gerne gleich zwei. Ich möchte gerne eine auf Mallorca haben. Klein, übersichtlich, dürfte sogar auch ein kleines Penthouse in Palma sein. Und dann hätte ich gerne noch eine ganz kleine Wohnung auf Sylt.
Ist bescheiden. Ja. Wir haben ja gesagt, Geld spielt keine Rolle.
Aber ich glaube, für diese beiden Dinge, speziell für eine kleine Wohnung auf Sylt, würden wir auch schon gut Geld brauchen. Das würde ich gerne haben und ja, immer so, ich bin ja nun so eng mit meinen Töchtern und mit meinen Enkelsöhnen, es müsste so sein, dass alles müsste auch ein oder zwei Gästezimmer haben. Ich brauche ja für mich nur ein Bett, aber ich hätte gerne zwei Bäder in jeder Wohnung und zwei Gästezimmer.
Also wolltest du hiermit nochmal ganz klar sagen, dass du die Wohnung von Trixie in Palma neben der Barbosch immer wieder vermisst?
Nein, die Wohnung vermisse ich nicht. Ich durfte da auch zwei, dreimal Urlaub machen, aber die Wohnung war, das waren, glaube ich, 58 Stufen hoch, so,
ja.
Diese Wohnung. Nein, das war nicht meine Wohnung. Trixie war da sehr, sehr glücklich. Für mich alleine war das in Ordnung, aber ich hätte die Wohnung nicht haben wollen.
Ich schicke ihr jedes Mal, jetzt das letzte Mal vor, ich glaube, 3 Monaten oder immer, wenn ich in Palma bin, an ihrem Haus vorbeilaufe, mache ich ein Foto und schicke ihr das.
Ja,
weil
wir
haben da auch gerne mal drüber geredet. Es ist lustig. Ich möchte auch unbedingt wieder was auf Mallorca haben.
Ja.
Das ist irgendwie ein Kraftort. Ich bin ja gestern wiedergekommen aus Mallorca.
Ich beneide dich,
Und das war wirklich fein. Ich war noch im Meer baden und alles.
Toll.
Und
ja, deine Mutter schimpft ja auch immer mit mir, dass ich so selten komme. Die ruft mich ja manchmal an und sagt, sag mal, wann bist du denn hier mal wieder auf der Insel? Das kann doch nicht sein.
Ja, aber du willst ja auf die Insel kommen, um dich zu entspannen und um Kraft zu sammeln.
Naja, aber wir gehen ja immer einmal über den Markt und das geht ja mit deiner Mutter wunderbar. Dann gehen wir noch einen Kaffee trinken oder einen Tee oder einen Wein. Und letztens ging das nicht, da machte deine Mutter irgendeine spezielle Diät gerade. Irgend nichts essen oder irgend sowas. Von sowas halte ich ja gar nichts. Da hat sie einen Tee getrunken und ich ein Glas Wein. So war's.
Besser ist es.
Besser ist es.
Du, heute ist übrigens wirklich ja ein besonderer Tag. Heute ist ja der 13. Oktober. Heute kommen die Geiseln nach
Genau,
Hause.
Ich habe vorhin schon kurz RTL eingeschaltet und sah schon die Limousine von Trump vorfahren. Irgendwelche Flugzeuge, aber mehr war noch nicht zu sehen. Bin sehr gespannt.
Ich hab vorhin, weil wir ja jetzt auch sprechen, ich habe dann auch aufgehört, es waren jetzt 7 Geiseln frei. Ich muss ehrlich sagen, also ich keine Angst, wir werden jetzt hier nicht politisch oder so. Dieses ganze Thema da unten, das macht was mit mir. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Auch was ich als alter Berliner, was da in Berlin passiert, was auf den Straßen passiert, was generell gerade so in der Welt passiert, das belastet mich.
Das mich auch ich total. Schön. Ja, also ich kann ja, hauptsächlich nur hier für Berlin reden, wenn wir mal die Weltpolitik rauslassen. Ich wohne ja mitten in Wilmersdorf am Hohenzollerndamm, so Ecke Uhlandstraße. Da ist ja auch die Praxis. Was hier los ist in dieser Stadt, wenn ich etwas jünger wäre und etwas mehr finanzkräftiger wäre, wäre ich sofort weg. Also hier möchtest du nicht mehr hin. Also das ist, was hier an Dreck, an Müll, an Gesochse, manchmal denke ich auch, ich bin die einzige blonde Person hier in diesem Ganzen, die einzig Deutsche, das ist wirklich erschreckend, was hier aus Berlin geworden ist.
Was, ich habe gerade so einen ganz schönen Satz gehört in so einer Talkshow, ich weiß nur leider nicht, wer das ist, der so gesagt hat, heute wird ja auch alles so zerredet. Weißt du, wir sind damals groß geworden mit einem schwulen Außenminister. Jetzt also nicht groß geworden, da waren wir schon da. Aber das war für uns kein Thema. Wir sind mit Boy George groß geworden.
Genau,
der wusste auch die Mann, Frau geradeaus.
Ja, ja.
Wir hatten Travestie-Shows, die waren ja total in Berlin. Also wir kannten das ja alles, aber auch irgendwie nicht. Wir hatten einen Prinz, der so mit Mann und Frau, der wo, also wir fanden einfach die Musik gut. Also wir haben uns nichts irgendwie politisch gesehen. Also so geht's mir jetzt. Also ich habe mir darüber nie Gedanken darüber gemacht. Und das ist echt komisch, dass sich die Welt so verändert hat.
Es ist alles
keine
kompliziert.
Angst,
es ist alles kompliziert. Es wird alles diskutiert. Es wird alles zerredet. Und es passiert aber nichts. Es gibt keine positive Veränderung.
Ja, vor allen Dingen auch so, dass, weißt du, ich bin ein großer Freund der offenen Worte. Du ja auch. Und alleine, wenn du jetzt so sagst, ich habe das Gefühl, ich bin die einzige deutsche Frau, dann ist es schon wieder, da würden jetzt wieder 15 Leute aufschreien, wie kannst du sowas sagen? Oder blond und also ich möchte einfach, und darum sage ich ja, wir sind eine aussterbende Rasse, wir sagen das, was uns beschäftigt und sagen es gerade raus. Und wir geben dem Kind den richtigen Namen. Und ohne Wenn und Aber.
Ja, und das soll ja auch andere gar nicht verletzen. Das ist ja nur eine Feststellung.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch meine Feststellung. Die muss ja nicht stimmen.
Genau.
Ich möchte einfach auch sagen können, du, ich möchte eine Sache nicht, der andere soll sie machen. Das ist so ein bisschen das, was ich heutzutage vermisse. Diese einfach mal eine Objektivität. Heute findest du nur Leute scheiße und dann sind die scheiße. Mhm. Wenn du sagen kannst, nicht alles, was eine Sarah Wagenknecht sagt, ist scheiße, sondern nee, die hat ein paar ganz gute Sachen gesagt. Eine Heidi Reicheneck, da waren auch zwei Sachen dabei, die waren gar nicht so schlecht. Oder auch, weiß nicht, Donald Trump, finde ich das vielleicht ganz gut oder so. Einfach mal gucken dürfen. Aber nein, du darfst nicht Donald Trump nur irgendwas an dem gut finden, weil das ist der personisierte Böse.
Ja, ja.
Du darfst eine Heidi Reicheneck nicht mögen, weil das ist eine linke Blablabla. Mhm. Ich möchte einfach etwas hören und möchte sagen, okay. Und es gibt auch so Leute, so, weißt du, auch Robert Habeck ist bestimmt einer, mit dem kannst du mega ein Bierchen trinken gehen.
Genau.
Oder?
Ja.
Also ohne Wertung. Aber
ja, dieses,
das gibt es halt heute leider nicht mehr.
Das richtige Wort ist schon, was du gerade gesagt hast, die Wertung. Man stellt etwas fest, man sagt es, aber das heißt ja nicht, dass man diesen Menschen niedermachen will. Und heute wirst du niedergemacht. Also ich stelle es auch fest, mein ganzer Freundeskreis, die sind ja alle 20 Jahre jünger als ich. Meine Freundinnen, meine ganzen schwulen Freunde. Weißt du, dass wir uns fast nur noch alle zu Hause treffen? Ich finde, man zieht sich immer mehr zurück. Wir werden alle so Stubenhocker. Also das ist so, was sind wir früher, was haben wir hier in Berlin alles gemacht, wo waren wir, wo sind wir hingereist, hingeflogen, nix. Hier bei mir ist immer, wir kommen zu dir. Das sehe ich sogar an meinen Enkelkindern, an meinen Töchtern. Wenn wir feiern, sind immer meine Kinder mit eingeladen, wenn meine Kinder feiern, bin ich immer mit eingeladen. Es findet mittlerweile alles bei uns zu Hause statt.
Weil es halt einfach auch die schöneren Themen sind und die schöneren Abende. Man sitzt dort da, hat eine Flasche Rotwein auf dem Tisch und man kann einfach über alles reden. Wir haben aber auch noch, darum auch, wieder nochmal, wir sind eine aussterbende Rasse. Wir haben noch eine gewisse Streitkultur. Wir können das ertragen, wenn jemand sagt, ich sehe das so und so. Und du sagst, nee, ich sehe das aber ganz anders. Und dann ist man hitzig und man diskutiert und so. Aber man mag sich trotzdem.
Ja, man verurteilt sich nicht. Genau, es soll keine Verurteilung sein oder es ist einfach nur, es ist ein Gespräch.
Ich kann jemanden total mögen, der von mir aus die Linken wählt. Weil das, ich kann ja auf, es gibt immer irgendwelche Ebenen, wo man sich vielleicht nicht einig ist oder wie auch immer. Aber dieses nur noch schwarz und weiß ist einfach schwierig. Das wäre wahrscheinlich ein nächster Podcast. Ja. Pass auf, wir sind jetzt die allerletzte, wichtigste Frage bei uns immer. Wir haben ja eine Playlist, eine Real Hope Talk Playlist auch bei Spotify. Und dort fragen wir immer unsere Gäste, ob sie ihr Evergreen reinsetzen.
Ja.
Ihr Lieblingslied, was sie haben.
The Way We Were. Barbara Streisand. Oh. Das ist seit 100 Jahren. Das habe ich in meinem Testament. Das möchte ich auf meiner Beerdigung hören.
Ich bin davon fest ausgegangen, dass du noch Grabpflege bei uns allen machst. Also bitte. Ja. Aber weißt du, was komisch ist? Ich bin gestern erst um Viertel nach zwölf oder so erst im Bett.
Ja.
Normalerweise, weißt du, ich gehe um 10 ins Bett, gehe bei mir rein und guck noch mal so ein bisschen, was man ja nicht machen soll im Handy.
Ja.
Und lande bei dem Konzert One Voice von Barbara Streisand und sie singt gerade The Way We Were.
Ja, alles klar. Und
das war wieder ein Zeichen, dass wir heute miteinander sprechen.
Siehst du, so sollte das heute an diesem politisch wunderbaren Tag sein.
Total. Silvia, ich glaube, wir haben echt noch einige Themen und viele Themen, die man immer wieder besprechen kann und so. Ich glaube, dieses Thema Liebeskummer ist, weißt du, die Leute kommen ja zu dir und buchen mehrere Sitzungen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ein Podcast ist fast zu wenig für diese ganzen Themen. Vielleicht müssen wir nochmal einen machen, wo man nochmal auf persönliche Beispiele reingeht und so, weißt du, weil ich habe ja auch schon so viel Liebeskummer gehabt im Leben und ich bin so einer, ich leide dann wirklich sehr.
Ich auch.
Es gibt auch so Menschen, die leiden gar nicht so sehr.
Gibt es auch.
Und ist das wirklich so?
Ja, es gibt Menschen, habe ich oft kennengelernt, wenn ich irgendwo ja bin und jemand sagt, ach, darf ich mal bekannt machen, Frau Faulk, die hat eine Liebeskummerpraxis. Dann passiert das, dass Menschen sagen, hä, kann man davon leben? Also bei mir dauert Liebeskummer 5 Tage. Wenn mich jemand nicht will, suche ich mir jemand anderen. Solche Menschen gibt es.
Oha, okay.
Ja, Wahnsinn. Wir machen mal noch andere Podcasts zusammen. Und zwar machen wir die kürzer und immer zu einem Thema. Die 7 Fallen der Liebe. Das Kind, Fremdgehen, Fernbeziehung. Es gibt ja so ganz spezielle Themen, wo die Menschheit immer wieder scheitert.
Das ist spannend. Das machen wir wirklich. Ja. Du musst auch sowieso noch, du willst ja auch selber noch demnächst mal einen Podcast starten. Da hoffentlich hat dir die Sabi da noch helfen können, was du brauchst.
Ja, wenn, rufe ich sie nochmal in Ruhe an.
Eben, so machen wir das. Silvia, vielen, vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Dass du heute da warst. Es hat super Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig. Ich danke dir dafür.
Ja, ich habe mich auch noch zu bedanken für die zauberhafte Einladung. Liebe Grüße an deine technische Kollegin, die das mit mir alles hier so schön oder für mich so eingerichtet hat. Da ist sie ja schon.
Da ist sie.
Genau.
Also.
Ciao.
Ciao. Vielen, vielen Dank.